Weiterbildung ist extrem heute, in der heutigen Zeit so fast ein Hype. Also da bin ich eigentlich auch ein bisschen kritisch gegenüber dem Weiterbildungsthema. Wir haben das Gefühl, wir können mit Weiterbildung auch unsere Probleme lösen. Wir sammeln Master und Titel an Gogo und haben das Gefühl, das ersetzt eigentlich den Leistungsausweis. Also da finde ich, sind wir so ein bisschen in einer Weiterbildungsblase auch, wo nicht mehr hinterfragt wird. Also da würde ich sagen, ist eigentlich Weiterbildung sollte eigentlich mehr wieder weichen der Frage, ja, vielleicht wie komme ich auch autodidaktisch weit.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder dazulernen.
Baby Steps, weisst du?
Es muss nicht gerade eine Midlife-Crisis sein, aber nach 10 bis 15 Jahren in einem Job, nach Kind und Haus und vielen weiteren Meilensteinen, fragen sich viele Leute, und was jetzt? Was mache ich noch mit meinem Leben? Wer bin ich? Was kann ich? Und vor allem, was erfüllt mich? Hier kommt der Pascal Geissbühler ins Spiel. Er, der selber über 10 Jahre in einer Branding-Agentur in Zürich Erfahrung mit Marken und Profilierung gesammelt hat, er hat vor 2 Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und ist seither mit seiner Agentur Biografis als Career Creator tätig. Warum dass man eine Karriere kreieren sollte und nicht einfach auf einem berühmten Leiterli aufklettern, über das habe ich privat mit ihm schon öfter diskutiert. Wir kennen uns nämlich schon lange. Heute nehmen wir das Gespräch auf. Bei mir ist es 9 Uhr am Morgen im Pazifik, bei ihm 9 Uhr am Abend in seinem Büro beim 6-Leuten-Platz in Zürich.
Hey, hallo! Da ist Zürich. Du, vielleicht noch schnell eine Info. Ich höre gerade, ich habe unten da im Maskott ein Konzert und das habe ich nicht gewusst.
Ich höre nichts. Hörst du denn hier meine Vögel?
Nein.
Auch nicht? Okay.
Nein, ich habe gar nichts von Vögel.
Okay, nichts.
Das wäre es ja noch, wenn ich das auch noch hören würde.
Ah, so gemein.
Es fehlt nur noch eigentlich, dass du hinter dir ein Fenster hast, so ein Panorama-Fenster, weißt du wo?
Ich kann mich ja umsetzen, wenn du das gerne willst. Ich kann mich umdrehen, dann haben wir den Blick gegen raus. Dann habe ich habe Palmen vor dem Kopf.
Ehrlich?
Ja.
Ja, müsstest du mir schon schnell zeigen, wenn du das Laptop, hast du das Laptop vor dir?
Mhm. Schmerzt dich das jetzt?
Nein, ich mag es sowieso. Nein, grossartig. Ja, es ist einfach am anderen Ende von der Welt. Also wieso soll es denn nicht anders aussehen? Oder?
Es ist am anderen Ende von der Welt. Mhm. Das ist ja so. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne daran, oder? Dass wir jetzt gleich zusammen reden können. Ich würde sagen, wir machen eigentlich das gleiche Gespräch miteinander, wo wir vor ungefähr gefühlten 5 Monaten
okay.
bei dir in der Küche hatten. Aha. Während dem Abwaschen nach einem sehr, sehr schönen Brunch haben wir doch darüber diskutiert, wie das ist mit der Midlife-Crisis und mit den Identitätskrisen von Männern und Frauen, mit beruflicher Weiterbildung, Umschulung und Selbstfindung. Mhm. Und ich glaube, über diese Sachen würde ich gerne mit dir reden.
Okay.
Bist du dabei?
Ja, ich bin dabei, absolut. Ja.
Du bist Anfangs 40. Du hast 2 Töchter.
Das ist sehr nett formuliert. Das ist
sehr nett formuliert. Ich sage jetzt nicht Mitte 40, nicht, dass damit schon der Laden runtergeht. Gut, also Anfangs bis Mitte 40. Du hast 2 Töchter, die sind 4 und 5.
Ja.
Bist du in dem Moment auch so ein bisschen der Prototyp von der Person, die vielleicht sich bei dir Unterstützung sucht?
Das kann sein, aber nur teilweise. Also es gibt natürlich so eine Zielgruppe, Kundengruppe von mir, wo auch so ein bisschen vor der Frage steht, selbstständig machen, ja oder nein. Wie selbstständig machen, wie kann ich einen Case entwickeln, wie kann ich eine Story entwickeln für meine Selbstständigkeit. Also das ist natürlich ein so ein Schwerpunkt, weil dort natürlich das Thema von der Laufbahnbegleitung und Entwicklung und das Marken-Know-how, glaube ich, wirklich auch einen Mehrwert sein. Also darum gibt es bei meinen Kunden viele Leute, die in einer ähnlichen Situation sind, ja. Aber dann gibt es auch ganz viele Leute, die in einem Angestelltenverhältnis sind oder die Geschäftsführung machen in einem Angestelltenverhältnis. Oder auch jüngere Leute, die vielleicht gerade nach dem Studium sich orientieren und positionieren in der Berufswelt. Das ist dann eigentlich schon sehr breit. Aber ich glaube schon, dass man natürlich immer gut dann einsteht, wo man aus dem eigenen Erfahrungsschatz, aus dem eigenen Erleben, aus dem unmittelbaren eigenen Erleben kann schöpfen.
Ich spüre einfach selber in meinem Umfeld, oder ich spüre die Sachen natürlich selber auch an mir. Ich weiss nicht, ob das eine Altersfrage ist oder vielleicht auch so ein bisschen eine Frage von gewissen Zielen und ja, Wünsche, die man im Leben hat, oder? Und ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich will mal eine Familie haben, ich will mal ein Haus bauen, ich will meine Karriere bis an einen gewissen Punkt anbringen. Und es dünkt mir jetzt so rundum, dass die Zäsur mit 40 oder einfach so in dem Alter rum, dass man sich dort sehr schnell oder sehr oft die Frage stellt, und was kommt jetzt? Mhm. Und ganz viele Leute sind eben seit, wie du es selber auch sagst, seit 10, seit 15, seit 18 Jahren in einem Berufsfeld unterwegs. Bei gewissen geht es wie nicht mehr weiter rauf. Oder sie wollen den nächsten Job weiter rauf. Oft gar nicht. Das habe ich auch schon erlebt. Und ganz viele Leute fangen ja in diesem Moment eine neue Weiterbildung an. Mhm. Oder tun sich umschulen.
Ja.
Und was ist da deine Haltung dazu?
Also zum Thema Weiterbildung meinst du jetzt?
Ja, oder genau.
Es sind jetzt ganz viele Themen, die was du sagst. Also das eine ist natürlich so ein Lebensmitte, also Themen von der Lebensmitte. Also das kennt man auch aus der Entwicklungspsychologie. Also da gibt es, glaube ich, schon klassischerweise gewisse Themen, die einen beschäftigen, mehr als vielleicht mit 30. Eben nämlich die Frage, ich bin jetzt so und so viele Jahre in einem Beruf und habe vielleicht auch einen gewissen Leistungsausweis mir erarbeitet zwischen 30 und 40. Und die Frage ist dann nachher, what's next? Was ist der nächste Schritt auf Basis von dem Leistungsausweis? Also ich glaube, das ist wie so, also so wie Menschen irgendwann in den Kindergarten gehen und irgendwann in die Primarschule und nachher ins Gymi oder eine Lehre macht, wie auch immer. Also ich glaube, das ist wie so in der Entwicklung von uns drin, dass wir um das Alter herum uns die Fragen stellen. Und dann zu unterschiedlichen Antworten und Schlüssen kommen. Und ja, ich meine, Szenario umschulen, das kann ja dann ein Szenario sein. Wenn jemand merkt, ich komme in dem Feld, wo ich drin war, bis jetzt nicht weiter, dann kann es um Umschulungsthemen gehen. Weiterbildung ist extrem in der heutigen Zeit so fast ein bisschen ein Hype. Also, da bin ich eigentlich auch ein bisschen kritisch gegenüber dem Weiterbildungsthema. Wir haben das Gefühl, wir können mit Weiterbildung unsere Probleme lösen. Wir sammeln Master und Titel an Gogo und haben das Gefühl, das ersetzt eigentlich den Leistungsausweis. Also da finde ich, sind wir so ein bisschen in einer Weiterbildungsblase auch, wo nicht mehr hinterfragt wird. Also da würde ich sagen, ist eigentlich Weiterbildung sollte eigentlich mehr wieder weichen der Frage, ja, vielleicht wie komme ich auch autodidaktisch weiter oder brauche ich denn überhaupt eine Weiterbildung etc. Was passt zu mir? Was ist für mich richtig? Das ist eigentlich die erste Frage, bevor eigentlich dann die Frage von der Weiterbildung zu kommen. Also ich finde, das muss man wirklich in jedem Fall extrem differenziert anschauen und auch differenziert dann beantworten.
Und genau da setzt du ja an. Und auf das wollte ich eigentlich auch raus. Also du sagst eigentlich, dass jede Person bei sich selber anfangen sollte und eigentlich selber mal herausfinden, was er oder sie kann.
Ist das richtig? Also ich glaube, das ist eine Frage, die so banal tönt, oder? Aber ich glaube, sie ist wichtiger denn je, weil aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also einerseits sind wir ja durch Digitalisierung eingeladen oder vielleicht fast schon ein bisschen gezwungen, uns auch weiterzubilden, im Sinne von zu fragen, wie passen eigentlich meine Fähigkeiten noch mit den Entwicklungen zusammen, die da stattfinden durch die Veränderungen, durch Digitalisierung. Also ich glaube, das ist natürlich etwas, was auch zu viel Verunsicherung führt. Das ist das eine, aber das andere ist auch der ganze Trend von der Individualisierung und von der, von diesen wahnsinnigen Multi-Optionen, die wir haben. Also wir haben ja, was Weiterbildung und Ausbildung angeht, heute ein Angebot, wo mindestens 4-5-mal so gross ist, wie wo ich 20 war. Das Angebot ist eigentlich riesig. Mhm. Und das führt natürlich schon zu der Frage, okay, was passt eigentlich zu mir? Was sind eigentlich meine Stärken? Wie lerne ich? Wie will ich weiterkommen? Ich glaube, das führt zu dem, was man vielleicht als Selbstführung könnte bezeichnen oder Selbstentwicklung, wo immer wichtiger wird. Nicht zuletzt auch aufgrund von gewissen Trends in Zusammenarbeitsformen auf Unternehmensseite. Also dort ist es ja schon auch so, dass selbstorganisierte Teams und agile Teamkonstellationen immer wichtiger werden. Und auch darum die Frage von, was zeichnet mich eigentlich aus, wird immer wichtig gemacht.
Mhm. Aber das ist ja eine ganz schwierige Frage.
Ja.
Also es ist eine Grundfrage, wo ganz schwierig ist zu beantworten, oder? Also,
Hilfe!
Es ist viel, viel einfacher zu sagen, ich habe einen Uni-Abschluss und ich habe ein Master dort gemacht und dann habe ich noch dort gearbeitet, als anzusitzen und zu sagen, das kann ich und das kann ich nicht.
Absolut. Ich glaube auch, wir leben, also gerade bei uns in unseren Breitengrad in der Schweiz sind wir uns nicht so gewöhnt mit dieser Fragestellung. Also vielleicht sind da die Amerikaner sicher voraus oder auch schon überhaupt ein ganz angelsächsischer Raum. Es ist etwas, was ich merke, wo gerade Leute, die gut ausgebildet sind übrigens, je mehr Abschlüsse die Leute haben, desto mehr Mühe haben sie eigentlich mit dieser Frage von, was sind die eigenen Stärken? Mhm. Weil wir es uns nicht so gewöhnt sind, es ist auch nicht so wirklich Thema in der Ausbildungen.
Kommt auch noch dazu, dass wir in der Schweiz wahnsinnig bescheiden sind und eigentlich auch ein bisschen mit dem kokettieren und ungern sagen, was wir gut können.
Ich glaube es auch. Es ist ein Kulturthema auch, wo drin spielt, wo sich aber längerfristig sicher wird verändern. Oder? Weil eigentlich die einfache Frage ist, wenn sich alles verändert auf dieser Welt, wenn sich in Unternehmen Teamkonstellationen immer schneller auch verändern, was bleibt dann eigentlich noch an Konstanz? Und das bist eigentlich du als Person in deiner Entwicklung und mit deinen Stärken und mit deinem Profil etc. Und umso wichtiger ist, glaube ich, das Thema, man könnte es auch Identitätsarbeit nennen oder man kann, ich glaube, das ist Kernfrage.
Und wie gehst du konkret an das an? Also, wenn jetzt jemand zu dir kommt, dann probierst du ja mit dieser Person die Kernfrage zu beantworten.
Ja, richtig. Also, ich versuch ja jetzt vielleicht weniger, wie man es früher so kennt, aus der Berufsberatung oder aus der klassischen Laufbahnberatung, wo ja traditionell das Thema ist von der Psychologie und dort auch sehr viel Forschung betrieben worden ist. Also, im Gegensatz zu einer klassischen Diagnostik, wo eigentlich Tests macht, oder? Standardisiert sind, wo normiert sind, versuche ich mehr mit den Leuten, eurem Profil zu schaffen, im Sinn von Inhalt von ihrem Profil zu entwickeln, durch kreative Übungen, durch Aufgaben, die wir zusammen lösen, durch Interviewsituationen, wie du es jetzt mit mir machst. Also du machst jetzt eigentlich ein Stück Identitätsarbeit mit mir. Also das ist sehr so eine narrative Situation. Es ist auch sehr nah am Kommunikationstraining und es wird sehr viel skizziert und visualisiert. Also ich schaffe sehr stark auch mit der Methode aus der Designforschung, aus dem Design Thinking, wie man das so nennt heute. Es ist eine Einladung an die Leute, sich spielerisch und kreativ auf den Prozess einzulassen, wo sehr individuell ist, wo extrem individuell ist und wo es nicht darum geht, jetzt quasi einen Test zu absolvieren, wo dann ein Resultat zeigt im Vergleich zu einer Normgruppe, sondern es geht wirklich ums individuelle Profil und ums Gestalten vom individuellen Profil. Ich glaube, das ist der Hauptunterschied zu den klassischen Formen von Laufbahnberatung, wie man es vielleicht kennt.
Das braucht aber auch sehr viel Vertrauen zu dir.
Ja, absolut. Also es ist eine Vertrauenssache. Es ist auch etwas, wo eigentlich in fast 10 von 10 Fällen vor Ort passiert. Also nicht über, also quasi nicht virtuell, sondern eigentlich physisch vor Ort, dass man sich sieht. Und ich lade auch die Leute immer zuerst ein, für ein Kennenlernen, um dann zu entscheiden, passt es für die Person, passt es auch für mich. Ich wollte auch immer die Freiheit haben, Nein zu sagen.
Für eine Zusammenarbeit. Inwiefern hat das Ganze eine psychologische Komponente? Ich finde der Gedanke daran, sich selber so gut kennenzulernen, ist ja für viele Leute auch etwas Beängstigendes.
Ja, also ich sage, da ich ja eigentlich einen anderen Background habe, oder, und aus dem Design komme, ganz ursprünglich, mit dem Designstudium, das kann ich den Leuten immer sagen, ihr seid da nicht beim Psychologen. Also, abgesehen davon möchte ich auf keine Art und Weise das Berufsbild vom Psychologen schlecht machen, weil das Thema vom Career Counseling und Consulting kommt aus der Psychologie und da gibt es sehr viel, sehr wertvolle Forschung und eine langjährige Tradition. Aber zum Glück ist die Tradition und die Disziplin von der angewandten Psychologie auch sehr offen und öffnet sich jetzt für Leute, die übrigens in dem Berufsfeld tätig sind, die aus anderen Disziplinen kommen als der Psychologie. Aber der Hinweis, dass ich quasi aus einer Kreativbranche komme, das hilft eigentlich dann den Leuten, sich ein bisschen zu öffnen. Und ich tue mich da auch klar abgrenzen. Also ich bin weder Therapeut noch Psychologe. Also das muss man auch aus professionellen Gründen ganz klar so kommunizieren.
Wenn die Leute nachher mal das rausgeschafft haben, was ihre persönlichen Stärken sind. Oder ich habe bei meiner Recherche habe ich auch das Wort Employability gefunden.
Ja, das ist ganz ein furchtbares Wort. Ja.
Ist ein furchtbares Wort. Genau, ich hätte nämlich fragen, was das eigentlich ganz genau bedeutet, weil es für mich übersetzt sich so, wie gut dass man mich anstellen kann, oder?
Ja.
Und wahrscheinlich im traditionellen Sinn gehe ich davon aus, dass ich ein guter Mitarbeiter bin, gut hören und gut umsetzen, was mir der Chef sagt. Und jetzt, wenn ich dich aber richtig verstehe, wenn ich dann mal weiss, was ich will und was ich kann, bin ich dann noch so gut anstellbar?
Ja, also der Terminus ist ein wahnsinnig technischer Begriff, der auf Unternehmensseite halt sehr wichtig ist, wo es um das Thema Arbeitsmarktfähigkeit, die deutsche Übersetzung ist fast noch schlimmer als der englische Originalbegriff. Also das beschäftigt Unternehmen sehr, oder, wo bestrebt sind, da ihre Leute fit zu behalten in dem digitalen Wandel. Und eigentlich geht es, ich soll sagen, der Begriff zielt eigentlich darauf ein, dass ich als Mensch wie verstehe, was für Veränderungen eigentlich abgehen in den Anforderungen an meinen Job. Also, dass ich erkenne, was da abgeht an Veränderung und dass ich dann auch nachvollziehen kann, was das für mich heisst und allenfalls auch kann Konsequenzen daraus ziehen für mich. Also, eben Weiterbildungen etc. Also, es ist wie eigentlich ein Prozess, ein Abgleichen von Veränderungen, wo passiert und dann frage, was hat es für mich für Konsequenzen, für meine Entwicklung. Und da ist klar, oder? Jedes Unternehmen ist interessiert daran, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das mit sich bringen oder eben auch selber anfangen zu entwickeln und selber sensibilisiert sind dafür.
Ich habe relativ wenig Erfahrung im Unternehmensumfeld. Ich war selber noch nie angestellt gewesen. Und darum ist das vielleicht eine blöde Frage, aber man hat ja zum Teil nicht unbedingt selber in den Fingern, wo man jetzt genau arbeiten kann, in welcher Position man arbeiten kann und wie man sich dort genau ausleben kann.
Ja.
Und wenn man jetzt seine Stärke nicht kennt, oder nachher vielleicht, das ist ein anderes Wort, wo sehr stark raussticht, die Purpose kennt, also seine eigene Berufung und Mission eigentlich herausgefunden hat. Wie lässt sich das nachher in einem Unternehmenssetting ausleben?
Also der Begriff Purpose ist natürlich auch sehr ein zeitgemäßer Begriff. Je nachdem, wie man ihn übersetzt, ist natürlich auch eine ganz lange Tradition. Andere Leute sagen dem auch Auftrag oder Ziel oder Bestimmung. Es ist natürlich ein Begriff, der im Zeitalter von der Sinnstiftung jetzt sehr stark getrieben wird und propagiert wird. Und der Purpose jetzt auf Ebene von Mitarbeitern, der steht natürlich immer im Kontext vom Purpose vom Unternehmen, oder? Also quasi jedes Unternehmen hat einen Zweck und ein Ziel und einen Auftrag. Und hoffentlich auch irgendwo leistet jedes Unternehmen einen Beitrag für gewisse Menschengruppen mit einer gewissen Wirkung. Und dann ist eigentlich die Einladung an den Mitarbeiter und an die Mitarbeiterin zu überlegen, was ist denn im Kontext von dem Zielbild oder von der Vision oder eben von dem Purpose vom Unternehmen, was ist eigentlich mein Beitrag für das Unternehmen, den ich kann leisten mit meinem individuellen Profil. Und das ist jetzt auch, klingt eigentlich so banal, aber es ist dann nicht einmal so selbstverständlich, dass sich die Leute das so bewusst sind oder überlegen. Und ich glaube schon, dass das Chancen ist, die wir heute haben, aufgrund von diesen Entwicklungen im März, dass ich mir als Mensch oder als Arbeitnehmer dann überlege, okay, was kann ich da für einen Beitrag leisten in diesem Unternehmen?
Ich glaube, es ist im Alltag manchmal schon schwierig, um diese Sachen überhaupt zu hinterfragen oder so zu sehen, oder? Man ist ja so busy mit Abarbeiten von kleinen Sachen sehr oft, dass man gar nicht das Grosse und Ganze gar nicht unbedingt anschauen kann.
Ja, absolut. Aber eben, wenn man sich überlegt, was so in der Zusammenarbeitskultur ist oder wohin sie sich entwickelt, dann ist das ja schon so, dass ich immer mehr mich in so verändernden Teamkonstellationen muss können bewegen oder darf bewegen. Und das bedingt natürlich umso mehr so eine Fähigkeit, ein bisschen auf den Punkt zu bringen, was ich dann in diesen Teams immer wieder kann bringen und zum Beitrag ist. Also so ein bisschen das Positionierungsthema. Nicht jetzt im Sinn von, die Gefahr ist eben immer, dass das dann auch negativ wird, im Sinn von Survival of the Fittest oder Wettbewerb, oder muss mich jetzt verkaufen, etc. Ich glaube, das ist so die eine Seite, wie man es wahrnehmen kann. Die andere Seite ist, es ist eine Chance, quasi, an meinem Profil zu arbeiten und mitzuteilen im Umfeld, was mein Beitrag kann sein.
Also eigentlich, dass man sein eigenes USP auch kennt, oder?
Genau, USP ist halt jetzt so ein Begriff, den ich auch nicht so gerne nutze, weil es halt marketinglastig ist und Marketing ist schon sehr halt auch eine Verkaufsdisziplin. Und ich glaube, im Branding oder eben in der Identitätsentwicklung geht es viel um ganzheitlichere Themen, eben um Bedürfnisse, um Werthaltungen, um ein Führungsverständnis, um eine Art und Weise, wie will ich zusammenarbeiten mit anderen, das einmal explizit zu machen und zu vermitteln, oder? Und USP tönt immer so, es tönt immer so wahnsinnig eben nach Marketing. Und
dass man sich muss verkaufen.
Genau, dass man sich muss verkaufen. Ja. Ich glaube, es ist komplexer als das, ja.
Ja, okay. Hast du mir mal ein konkretes Beispiel, anonymisiert natürlich, aber von jemandem, der zu dir ist gekommen und der jetzt vielleicht ganz einen neuen Weg gefunden hat oder was sich verändert hat?
Also das Ziel ist ja immer, dass man am Anfang von so einem Prozess versucht, Kernfragen zu identifizieren. Also was ist die Frage von jemandem, oder, wo so das Thema angeht? Weil das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt grundsätzlich Menschen, die sind eigentlich glücklich in dem Job, was sie machen. Sie möchten aber wirklich sich besser positionieren oder möchten besser wahrgenommen werden in dem, was sie machen oder möchten klären, für was sie stehen, damit sie es besser kommunizieren können, oder? Also, das sind eigentlich die Leute, die nicht einen Change, also nicht eine Veränderung suchen, sondern ihre Positionierung wollen stärken. Das ist so das eine. Und dann gibt es die anderen, die tatsächlich eine Veränderung suchen, eine Change, Transformation, allenfalls auch eine Neuorientierung. Und da geht es eigentlich weniger darum, da geht es wirklich darum, etwas Neues zu suchen. Oder? Und das sind wie so, ganz grob kannst du wie so die zwei Fälle unterscheiden. Und es kann sein sogar, dass im Laufe eines Prozesses sich dann die Meinung oder die Ausgangslage verändert und plötzlich merkt jemand, hey, nein, ich mache ja eigentlich extrem gern, was ich mache. Ich will gar nicht weg von dem. Weißt? Ja. Oder jemand merkt plötzlich, ich muss weg von dem, was ich mache. Das stimmt gar nicht mehr für mich. Ich habe es nur bis jetzt nicht gemerkt. Oder? Also ich habe das Beispiel gegeben von einer Architektin, die bei mir war, wo sehr gut ausgebildet ist, einen sehr guten Job hat und eigentlich gekommen ist mit der Frage, passt das Unternehmen, das ich arbeite dafür, passt das noch für mich, ja oder nein? Das ist eigentlich wie so ein Abgleich von der Markenfrage, also passe ich als Person zu dem Unternehmen? Ist die Art und Weise, wie ich Architektur mache, die Art und Weise, wie sie das Unternehmen macht, ja oder nein? Da haben wir eigentlich wie eine Art ein Leitbild erarbeitet für sie, wie sie die Architektur machen.
Okay.
Und sie ist,
also wie wenn sie eigentlich ein Unternehmen wäre?
Ja, ja, eigentlich. Ja, wenn sie jetzt eins selber starten, wäre das ja so die Basis gewesen oder der Kern von dem Unternehmen, oder? Aber sie hat es eigentlich mehr für sich gemacht. Mhm. Und sie war immer sehr stark getrieben gewesen von dem Gedanken, dass das Unternehmen eigentlich nicht mehr das Richtige ist für sie, dass sie eigentlich weg will. Sie hat aber wie noch mal ein bisschen Bestätigung wollen hören.
Ja.
Aber die Erkenntnis von dem Prozess mit ihr war eigentlich gewesen, dass sie gemerkt hat, das Unternehmen ist gar nicht so unpassend für sie. Das Thema war viel mehr gewesen, dass ihr ein bisschen das Vokabular gefehlt hat, um sich zu positionieren. Sie hat nicht gewusst, wie, sie hat sich zu wenig können einbringen, argumentativ, in den Prozess. Sie hat eigentlich, ihr hat ein bisschen das Wording gefehlt für die Art und Weise, wie sie die Architektur machen. Mhm. Das hat eigentlich so ein bisschen, bei ihr jetzt, ihr Selbstbewusstsein, und auch Selbstbewusstsein und das Vertrauen in ihre Wirksamkeit, in ihrem Beruf gestärkt. Oder? Und das ist, wie soll ich sagen, das ist so ein Resultat von einem Prozess, den man am Anfang eigentlich gar nicht so, ja, das hat man gar nicht vorausgesehen, weil, ja, weil so ein bisschen die Ausgangslage verändert hat. Das gibt es noch häufiger, als man meint. Ja, das ist jetzt so ein Beispiel, oder, zum Zeigen, ja, ja, wie sich das so kann, auch während einem Prozess. Ich glaube, das ist auch etwas, was man immer mehr, wo ich immer mehr sehe, dass, also wir gehen immer davon aus, dass man am Anfang von einem Prozess eine Fragestellung oder ein Ziel definiert. Das ist so das klassische Prozessdenken, wo wir alle gelernt haben, so in der Beratung und so weiter. Aber ich glaube, das ist gar nicht, das verändert, es kann sich verändern, es kann sich verschieben. Das ist etwas, wo ich immer mehr merke.
Also, dass du eigentlich während dem ganzen Prozess plötzlich an einem ganz anderen Ort.
Richtig, weil das Bewusstsein entsteht für etwas und das Bewusstsein entsteht erst über den Dialog.
Ja.
Ich glaube, das ist auch letztlich etwas, was wir nicht können digitalisieren, automatisieren oder an einer Maschine anvertrauen, ja, oder an einem Chatbot, oder? Sondern ja, das hat zu tun mit gemeinsam Fragen stellen, gemeinsam zweifeln, gemeinsam ja, Neues entdecken. Und ich glaube, das ist etwas extrem Menschliches. Ich glaube, überhaupt, letztlich in dem, was ich mache, geht es eigentlich darum, gute Gespräche zu führen. Und
mhm. Ist denn auch wichtig,
ja?
Sorry, ist es auch wichtig, dass man die Gespräche eben vielleicht mit jemandem führt, der einem persönlich nicht so nach ist? Weil, ja, weil jetzt so jemand wie du, also du hast jetzt wirklich kein Vorwissen, du hast nachher wirklich kein, ja, wie, du hast nicht schon eine vorbildete Meinung über die Person, ja, wo du vielleicht ihr etwas gar nicht zutraust.
Ja, ja,
weil du
ja
so 20 Jahre lang kennst, ist das vielleicht auch ein Schlüssel?
Also ich glaube, das ist ein Schlüssel, weil man wirklich außerhalb vom normalen Kontext ist und auch Zeit und Raum hat, über Themen zu reden, die eben erstaunlicherweise viele gar noch nicht so explizit formuliert haben. Eben, das ist das, was ich gesagt habe mit den Leuten, die 2, 3 Hochschulabschlüsse haben, aber eigentlich ihre Stärken nicht können auf den Punkt bringen. Also es ist ein Raum, wo Platz hat für die Themen, aber es ist auch ganz wichtig, dass das nicht nur in dem Raum stattfindet, ich und Kundin und Kunde, sondern dass man das Team involviert. Das ist so ein Ansatz von mir, dass man das Team definiert und Kunden auch das Team definiert von Leuten, die sie gut kennen, wo mhm. sie dann die Themen können spiegeln können, die wir besprechen in der Beratung.
Also die gehen dann heim und besprechen dann die Sachen, die ihr ja erarbeitet habt mit den Leuten, ja, die sie schon so lange kennen. Okay.
Ja, genau. Also ja, so lange kennen, das ist dann ja nicht unbedingt zwingend, aber idealerweise schon mit ihnen zusammen geschafft haben, um mhm. gewisse Themen können, zu spiegeln. Oder?
Hast du, wie sieht deine Erfahrung aus? Sind Frauen und Männer anders unterwegs oder reagieren sie anders auf dich oder kommen sie mit... Wieso machst du das Gesicht? Da hat man jetzt eine halbe in den Bildschirm reingeschrauen.
Ja, ich muss so aufpassen. Das ist eine ganz schwierige Frage, wenn ich so Angst habe, dass man in so Klischees hineintappt oder in so Aussagen, die dann so, wow, man kann zerpflücken von allen Seiten. Also grundsätzlich interessant ist, dass meine Kunden und Kundinnen sind, das ist eigentlich sehr verteilt, Männer, Frauen. Also es ist jetzt nicht so, dass 80% Frauen wären. Oder um 20% Männer, sondern es ist eigentlich sehr 50-50 Ausgleich. Mhm. Das ist das, was ich sagen kann. Und Eben, also tendenziell, was man vielleicht in der Tendenz kann sagen, dass sorry, das Thema die Herausforderung mit Unterbrüchen umzugehen in der eigenen Laufbahn, das ist vielleicht schon eher ein Thema, wo Frauen sich mehr gewohnt sind, also allein schon bei den Frauen, die Mütter sind, die quasi einen Unterbruch haben, einen gegebenen natürlichen Unterbruch und wieder einsteigen, und mit dem ja, eh schon konfrontiert sind. Das ist vielleicht das Thema, wo Männer weniger kennen, oder? Die natürliche Pause, wo eine Geburt mit sich bringt, das ist etwas, wo Männer
oder, oder eine Identitätsveränderung, kann man das auch so sagen? Also ich habe das als identitätsverändernd empfunden.
Ja, ich auch als Vater.
Okay, ja, nein, super.
Ja, das kann sein, dass und das natürlich die Selbstreflexion, oder? Was heisst das für mich, für meine Bedürfnisse, für meine Wertehaltungen, für meine eigenen Erwartungen an ein Arbeitsumfeld? Das sind, glaube ich, ja tatsächlich Fragen, wo du als Frau dann automatisch konfrontiert bist damit. Männer immer mehr auch.
Mhm. Natürlich. Ich denke nur, dass mit den Frauen, die ich rede, die auch noch jünger sind, und das ist bei mir selber auch so gewesen, ich hoffe, es ist irgendwann nicht mehr so explizit der Fall, aber ist immer so ein bisschen die Frage, ja, was mache ich denn, bevor ich Kinder bekomme, und wie mache ich es denn, wenn Kinder da sind? Und das ist etwas, wo sich Frauen sehr stark überlegen, denkt es mir, ja, auch in ihrer ganzen Karriereplanung, von recht früh weg. Mhm. Und mir denkt es, wenn ich mit Männern rede und mit jüngeren Männern, ist das wie nicht wirklich ein Thema, das sie dann beschäftigt, oder?
Es ist so, also das würde ich schon auch unterschreiben, aber ich glaube, das wird sich in den nächsten paar Jahren noch stark verändern, gehe ich davon aus. Also ich sehe das ziemlich wertfrei, aber ich denke, das wird sich stark verändern. Also man muss ja auch sehen, dass die Angebote auf Unternehmensseite mit Teilzeitmodell, mit flexiblen Arbeitsmodellen, das ist ja noch nicht so lange ein Thema. Also ich mag mich selber erinnern, in meiner Tätigkeit in der Beratungswelt, das hat es die ersten x Jahre eigentlich nicht gegeben, dass man Teilzeit geschafft hat. Und und so in den letzten 5 Jahren, sage ich jetzt mal, 5, vielleicht 7 Jahre, hat das langsam angefangen und mittlerweile finde ich es eigentlich sehr ein verbreitetes Modell für Teilzeitarbeit, auch für Männer. Aber man wüsste auch auf Unternehmensseite, dass die Angebote ja teilweise gar noch nicht genutzt werden von den Männern. Also das ist, ich glaube wirklich, das ist etwas, wo man am Anfang steht, ja.
Wie würdest du die ganzen Skills beurteilen, die man eigentlich als Eltern neu mit auf den Weg bekommt?
Wow, die sind, das ist ein Paket von Skills. Ich würde dem sagen, also wenn ich dir sagen, was ist eigentlich das, was du am meisten gelernt hast in dieser Zeit, dann ist es ganz einfach gesagt, das Loslassen. Also loslassen von eigenen Erwartungen, loslassen von eigenen Bedürfnissen, von vielleicht egoistischen Tendenzen. Also so, das Vaterwerden hat mich gelernt, so ein bisschen fast in gewissen Momenten sich ein bisschen zu befreien von sich selber. Das ist so dann der positive Moment, oder? Und dann natürlich gibt es wieder Kehrseiten, wo man vielleicht fast versteckt und sich selber ein bisschen verliert. Also irgendwo braucht man dann das Gleichgewicht in der Mitte. Aber so das Loslassen können von fixen Vorstellungen, finde ich, ist etwas, was ich so ein bisschen gelernt habe in den letzten 5 Jahren. Ja. Und das ist nicht mehr zum Übermünzen, dann quasi ins Arbeitsleben. Ich glaube, also das hat dann mit Flexibilität zu tun. Ich glaube, das ist dann so ein Skill. Wenn man das als Skill bezeichnet, ist das etwas, was man immer mehr braucht, oder? Weil es unerwartete Entwicklungen gibt, muss sich wieder auf Neues einstellen, es kommt nicht so, wie man es erwartet hat, etc. Das sind, glaube ich, ja, das ist so eine, das könnte man fast schon als transferierbare Kompetenz bezeichnen.
Genau. Aber inwiefern wird das überhaupt schon wahrgenommen in unserer Leistungsgesellschaft? Mir denkt immer, es wird ganz klar unterschieden zwischen eben alles, was man im Erwerbsleben irgendwie geleistet hat und eben die ganzen Diplome und Abschlüsse, die man hat, Und dann das, was man sich sonst, eben die ganzen Soft Skills, die ich jetzt finde, ist Elternschaft eigentlich ein riesen Feld mit einem riesen Weiterbildungspotenzial, dass das noch gar nicht so ineinander reinfließt.
Ja, das glaube ich auch, dass das so ist noch. Aber auch da bin ich sicher, dass sich das noch wird verändern, weil man, wenn man so ein bisschen schaut, in Studien, was Schlüsselkompetenzen sind, auch im Zeitalter der Digitalisierung, dann sind das genau die Kompetenzen, die immer mehr kommen. Also quasi die soziale Kompetenzen, natürlich Kollaboration, Kommunikation, also die Soft Skills, die du sagst, ich glaube, das ist ein ganzes Set an Kompetenzen, wo immer wichtiger wird. Nebst natürlich den Digitalisierungsskills an sich. Ich glaube, das wird immer wichtiger.
Mhm. Ich habe in deinen Interviews, die du schon gegeben hast, habe ich gelesen, wir müssen unternehmerische Haltung sich selber gegenüber haben. Kannst du mir dazu noch etwas sagen, was das genau bedeutet?
Ja, eigentlich ist das für mich genau die gleiche Haltung wie die, die wir eigentlich vorher jetzt oder die ganze Zeit so ein bisschen besprochen haben. Also die Haltung von der Selbstführung oder von der Selbstreflexion insofern, dass man wie empathisch ist, empathisch genug ist, wahrzunehmen, was da um einen herum läuft. Dass man wie kann wahrnehmen, was sind für Entwicklungen im Gang, was haben die mit mir zu tun, wie kann ich in diesen Entwicklungen handeln und agieren. Das ist eigentlich für mich schon sehr eine unternehmerische Haltung. Oder? Der Unternehmer ist eigentlich jemand, der immer neue Chancen entdeckt in einem sich verändernden Umfeld. Wo Bedürfnisse entdeckt bei seinen Kunden, wo wie spürt, was seine Kunden wollen, was die umtreibt. Und ich glaube, das ist das, wo mit dieser Selbstführung irgendwo auch bezeichnet wird. Darum, glaube ich, ist das sehr verwandt miteinander. Die Idee ist ja jetzt nicht, dass jeder sein eigenes Unternehmen muss gründen. Also das ist so platt, zum Glück nicht. Aber ja, ein bisschen unternehmerische Haltung, glaube ich, tut uns vielleicht nicht schlecht. Mhm. Aber das muss man vielleicht auch noch sagen. Es gibt eine ganze Literatur, die extrem gegen das, wo das extrem kritisch sieht und quasi schon Angst hat, dass der eine Mensch ausbeutet wird und Opfer wird in einem neoliberalen System. Also da gibt es natürlich die ganze marktkritische Literatur, die das zerpflückt seit Jahren. Aber ich glaube, wir sind so eingeladen, dem schon wieder eine neue Bedeutung zu geben, aufgrund von den Entwicklungen in der Arbeitswelt.
Aber Empathie und eben Beziehung zu sich selber auch richtig spüren. Ich würde jetzt mal so weit gehen, will aber nichts ins Maul legen, dass man sich selber auch gern hat. Das sind alles Sachen, die, sage ich mal, dem toughen Image von der Arbeitswelt, wo man sich durchbeissen muss und mit den Ellbogen unterwegs sein, wo sehr dem Bild widerspricht. Also, sind wir da ganz an einem anderen Ort? Sind wir da wirklich mitten in einer riesigen Transformation drin?
Ich habe das Gefühl, ja. Also ich glaube, wir sind eingeladen, das ist vielleicht so ein bisschen das Thema von unserer Generation oder auch von der Generation, die kommt, dass wir Arbeit so definieren, dass sie uns weiterbringt, dass sie sinnstiftend ist, aber gleichzeitig auch in einem Markt kann bestehen, oder? Und einen Zweck erfüllt in einem Markt und für Kunden einen Mehrwert erbringt. Ich glaube, der Versuch, das zu verheiraten, zu verschränken, die Selbstsorge, aber auch irgendwo die Idee vom Marktplatz. Ich glaube, ja, das tönt sehr, wie du sagst, eigentlich, es tönt so nach zwei getrennten Welten. Mhm. Aber ich glaube, das ist so ein Auftrag an uns alle, dass wir versuchen, das näher, sich anzunähern.
Mhm. Ich werde noch schnell einen Blick in die Zukunft werfen, weil, wenn wir jetzt so geredet haben, das tönt immer ein bisschen auch nach Selbstverwirklichung und es ist ja auch ein gewisser Luxus, sage ich mal, wenn man sich jetzt eben kann jemanden leisten, der ihm hilft, eigentlich bei seiner Karriere zu planen und so. Aber es ist ja eigentlich ein Fakt, dass, wenn wir in die Zukunft schauen, dass ganz viele Arbeitsplätze ja gar nicht mehr werden existieren, oder? Mhm. Also, weil die mehr und mehr einfach von Computern übernommen werden. Und jetzt meine Frage, inwiefern ist es existenziell wichtig, dass man sich selber eben mit diesen Kompetenzen und Stärken auseinandersetzt?
Ich glaube, es ist essentiell wichtig, weil dass es schon so ist, dass viele Jobs werden verschwinden, aber es entstehen auch wieder sehr viele neue. Also da bin ich dann, glaube ich, schon auch optimistisch genug, daran zu glauben, dass die Digitalisierung sehr viele Chancen auch mit sich bringt. Natürlich auch sehr viel Angst und auch ein Verlust von bestehenden Berufen. Aber eben, es entstehen sehr viele neue Berufe und Berufsbilder, wo das wie aufheben.
Also du selber hast keine Angst um unser aller Zukunft.
Ui, jetzt sind wir in einer wirklich
Nein, jetzt meine ich nicht in einer apokalyptischen Art und Weise, sondern wirklich jetzt nur auf die Arbeitswelt bezogen.
Ja, nein, also ich glaube, Menschen sind schon auch fähig dazu, ihre Lebensumstände zu verbessern. Insgesamt, global gesehen, über das Ganze gesehen, natürlich mit Ausnahmen etc. Also glaube ich schon irgendwo an die. Ja, da glaube ich, bin ich optimistisch genug, dass ich daran glaube, dass Menschen interessiert sind, da ihre Lebensumstände zu gestalten. Oder? Es ist ja letztlich auch ein bisschen ein Plädoyer dafür, dass Menschen eben nicht nur Opfer sind von Entwicklungen, sondern auch das Potenzial haben, zu gestalten, ja? Umwelt und Welten zu gestalten. Ich glaube, das ist ein Bekenntnis.
Wenn jetzt jemand den Podcast gehört hat und sagt, ich möchte mich gerne tiefer in das Thema einlesen, ich möchte selber vielleicht mal herausfinden, wo ich meine eigenen Stärken oder eben mein eigenes Branding irgendwie kann, hervorheben, was gibt es da ein paar erste Einstiegstexte oder Orte, wo man sich vielleicht irgendwie etwas an Informationen holen kann?
Also es gibt viel Literatur, eben so in der Art und Weise, wie ich arbeite, ist ja eigentlich eine Kombination von sehr vielen verschiedenen Themen, oder? Aus dem Design, aus der Markenführung, aus der Kommunikation, aus dem Kommunikationstraining, Storytelling. Das heisst, es kommen sehr viele Themen zusammen. Und jedes Thema hat für sich wieder ganz viel Literatur. Aber es gibt sicher so aktuell, interessante Beiträge aus der Design Your Life Bewegung, Design Thinking Bewegung, wo man sich kann vertiefen. Das ist eine Bewegung, wo auch sehr viele unterschiedliche Quellen hat und Erfinder hat. Aber es kommt ist von der University in Stanford geprägt. Da gibt es relativ viel Literatur, also das kann man, glaube ich, googlen und finden. Mhm. Es gibt einen alten Klassiker, der ein bisschen vergessen gegangen ist, vom Nelson Bowles. Das war ein amerikanischer Karriereberater in den 70er Jahren. What Color is Your Parachute? Das ist ein Klassiker damals, wo jetzt wieder so ein bisschen entdeckt wird. Er wird ein bisschen kritisch gesehen, weil er auch noch Theologe war und uns manchmal so ein bisschen abdriftet in ein Predigen, aber so gewisse Kerngedanken in dem Buch sind durchaus aktuell und interessant und sind sehr nahe an der Idee vom Design Your Life und Life Design. Genau. Und ich glaube, das ist dann so mal ein Startschuss.
Ja, und vielleicht können wir ja noch unterhalb vom Podcast machen wir vielleicht noch kleine Listen mit so ein paar Lesen und Schauen-Empfehlungen. Ist das okay für dich?
Ja, absolut, unbedingt. Super.
Gibt es sonst noch irgendetwas, was ich jetzt komplett vergessen habe und wo du dich nachher extrem aufregst, dass ich dich das nicht gefragt habe und wo du jetzt noch anfügen willst?
Jetzt bin ich sprachlos, glaube ich. Hoffentlich, also bis zum ersten Mal in dem ganzen Gespräch. Nein, ich wüsste es gerade nicht und sonst müsste man halt einen Folgepodcast machen vielleicht.
Das würde ich auch gerne machen. Ich würde sowieso am liebsten mal zu dir kommen und das mit mir selber machen. Das ist immer so ein ongoing Prozess. Vielleicht machen wir das anders mal.
Das ist vielleicht schon ein Thema, aber es geht uns alle irgendwo an mit unterschiedlichen Fragen. Ob man jetzt CEO ist von einem KMU oder von einem Konzern, ob man Mutter ist in der Mutterschaftspause. Ich glaube, die Fragen sind beschäftigen alle mit unterschiedlichen Ausgangslagen, oder? Das ist, glaube ich, spannend an dem Thema. Und es ist so individuell, wie Biografien individuell sind und die Geschichten, die man vorfindet in diesen Biografien.
Merci vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir für deine eigene Biografie alles, alles gut und ich hoffe, dass wir uns gleich wieder mal live sehen.
Sehr gerne.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von Any Working Mom.
Danke vielmals fürs Zuhören.
Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest
und auf eurem lokalen Spielplatz.
Immer dort, wo am meisten geschrauen wird.